Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Ich bin Katja Garmasch. Wie vielleicht an meinem rollenden R unschwer zu hören ist, meine Muttersprache Russisch. Deswegen helfe ich gerade viel ukrainischen Geflüchteten bei den Behördengängen, bei Arztbesuchen und vor allem bei der schwierigen Wohnungssuche und Einrichtung. Und dabei muss ich zurückdenken an die Zeit, als wir jüdische Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion vor 25, 30 Jahren nach Deutschland kamen und versuchten, hier zurechtzukommen. Hilflos und ahnungslos haben wir nach jahrelangen Aufenthalten in Wohnheimen oder Notwohnungen dann unser erstes Zuhause bezogen und haben uns eingerichtet. Das alles natürlich anders als jetzt unter dem Radar der Öffentlichkeit. Und auch wir wollten gar nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Womöglich würde es ja einem auffallen, dass wir keine Flüchtlinge sind, sondern Wirtschaftsmigranten. Über uns Wirtschaftsmigranten, die russischsprachigen Einwanderer, über unsere Wohnträume und über unseren Geschmack ist jetzt ein Buch erschienen und darüber reden wir gleich. Menschen aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion sind die größte Einwanderergruppe in Deutschland, aber auch die am wenigsten beachtete. Russlanddeutsche und russischsprachige Juden galten als gut integriert oder unauffällig. Erst jetzt, wo unsere Heimatländer Krieg führen und unsere Landsleute hier mit ihren BMWs und Putin-Bildern demonstrieren, schauen die Medien auf die Russen in Deutschland. Eine, die schon immer hingeschaut hat, ist Daria Klingenberg. Sie ist Soziologin an der Uni Frankfurt-Viadrina und gerade ist ihr Buch erschienen »Materialismus und Melancholie vom Wohnen russischsprachiger migrantischer Mittelschichten«. Darin befasst sie sich mit der Frage, wie Migranten und Migrantinnen aus der ehemaligen UdSSR sich in Deutschland einrichten, was sie sich leisten wollen und können, was für Vorstellungen sie mitbringen und wie sich ihr Geschmack über die Zeit verändert. Und darüber wollen wir mit ihr sprechen. Daria Klingenberg, wie sind diese Wohnwelten, die Sie untersucht haben?
Das Spannende an Wohnungen ist, dass sie sehr, sehr unterschiedlich eingerichtet werden können. Das ist nicht, dass man mit Möbeln vom Sperrmüll oder Möbeln aus einem billigen Kaufhaus ohne Probleme einen Wohnstil einrichten kann. Das habe ich bei einigen der älteren russischsprachig jüdischen Migrantinnen gesehen, die so eine sowjetische Bürgerlichkeit oder die Wohnung von Petersburger Intellektuellen fortsetzen. Jetzt spreche ich vor allem über die Gruppe von Älteren, die mit sehr wenig finanziellen Mitteln sich einrichten, die ich als mit Deklassierung ringend beschreibe. Das sind Menschen, die meistens in der Sowjetunion einen enormen sozialen Aufstieg als Minderheiten geschafft haben, die, bevor sie emigrierten, als Ingenieurin, als Mathematiker, als Lehrerin in der Bürokratie gemacht haben, die sehr viel erreicht haben in ihrem Leben. Und alles, was sie erreicht haben, ist nach der Migration mehr oder weniger bedeutungslos geworden. Auf der Ebene des Wohnens haben sie einen höheren Lebens- und Wohnstandard als in ihren Wohnungen vorher in Kaschinjow, Odessa, St. Petersburg. Also ich sprach mit einer Frau, die war die stellvertretende Hauptpsychiaterin der Klinik in Kischinjow, lebt in Deutschland auf Hartz IV, hat aber, weil sie auch ihre sowjetischen Wohnstrategien anwenden kann hier, also die Fähigkeit mit wenig Mitteln viel zu machen, hat sie einen höheren Wohnstandard hier als dort. Sie schafft es sich mit Wohnung vom Sperrmüll oder aus dem Sozialkaufhaus ihre Vorstellung von modernem Leben einzurichten. Und muss aber gleichzeitig mit dem Widerspruch klarkommen, dass eben ihr ganzes vorheriges Leben entwertet ist und bedeutungslos. Also dieser Widerspruch zwischen einem gewissen materiellen Standard, an dem man sich einerseits relativ schnell gewöhnt, der aber andererseits sehr widersprüchlich erfahren wird, weil er eben alles, was man vorher hatte, in Frage stellt.
Genau, das ist ja die Tragödie unserer Elterngeneration. Menschen, die damals die Entscheidung gefasst haben, nach Deutschland zu kommen, die waren so, sagen wir, über 40. Für die war ja dieser materielle Aufstieg mit einem sozialen Abstieg verbunden. Ich erinnere mich da an den letzten Roman von der russisch-jüdischen Schriftstellerin Lena Gorelik. Da stand ein gelber Aktenkoffer auf dem Schrank ihrer Eltern mit Diploma und den ganzen Zertifikaten. Der war am Anfang total wichtig und am Ende wurde er niemals angerührt. Aber wie ist das bei der mitgebrachten Generation, bei den jüngeren russischsprachigen Migranten in Deutschland?
Ich habe mich ja mit Mittelschichten beschäftigt und da ist das, was sie verbindet, ein sehr individualistisches Selbstverständnis und eher der Versuch und ein Wissen um die Klischees, die es über osteuropäische Migrantinnen und sowjetische Migrantinnen gibt, das Bewusstsein, dem nicht entsprechen zu wollen. Also in jeder Wohnung, in die ich reinkam, wurde mir gesagt, du siehst, wir wohnen nicht wie die anderen Russen. Eine Wohnung, die fand ich besonders interessant oder spannend. Der Mann war russischsprachig jüdisch, die Frau war als Bildungsmigrantin gekommen, waren Mitte 30. Die hatten auch eine Schrankvitrine und in dieser Vitrine standen die Kristallgläser, die die Mutter die Großmutter des Partners mitgebracht hat nach Deutschland, also so böhmische Kristallgläser, die in der Sowjetunion das Zeichen für bürgerlich oder für dafür, dass man einer bestimmten Klasse zugehörte, war. Die sagten mir aber beide, dass sie diese Kristallgläser benutzen und dass die Oma fast einen Herzinfarkt bekommen hatte, als sie beim Abendessen war und diese Gläser benutzt wurden. Also wir sehen da einerseits gerade unter den Bürgerlichen einen Anschluss an sowjetische Vorstellungen von Mittelschichten, auch eine sehr starke familiäre Verbundenheit, gleichzeitig aber das Bedürfnis, nicht auf so eine billige Art sowjetisch oder russisch zu sein und Familientraditionen fortzusetzen, aber sie eben zu benutzen. In dieser Schrankvitrine gab es auch eine oder zwei Chanukias. Es hilft zu verstehen, dass es vielleicht auch Teil von der Privatheit von Mittelschichten ist, dass ich als Forscherin nicht weiß, wie religiös die Menschen sind oder nicht, sondern dass es so ein Zeichen für etwas gibt, aber ich weder ich noch Sie als Journalistin zu starken Einblick in die migrantischen Wohnungen bekommen.
Ja, klar, aber ich kann für meinen Teil sagen, dass ich als Kontingentflüchtling eben immer diese Erwartung gespürt habe, dass wir jetzt eine silberne Menorah von unserer Oma aus dem Koffer rausholen sollten. Dabei hatten wir sowas gar nicht. Stattdessen haben wir tatsächlich mitgebracht einen silbernen Kerzenständer. Eine Eroberung meines Opas aus dem Krieg hat er wahrscheinlich aus Berlin mitgebracht. Und deswegen frage ich mich, ob wir einfach nicht jüdisch genug sind, weil wir bis vor kurzer Zeit zumindest nichts Jüdisches in der Wohnung stehen hatten.
Und so funktioniert der Blick der Mehrheitsgesellschaft auf migrantische Wohnungen, dass man zum Beispiel die Matrioschka oder die Chanukia in der Wohnung sieht und davon ausgeht, hier wohnen Russen oder hier wohnen gläubige Juden. Ich finde aber es auch interessant, was für eine starke Beschäftigung es mit Religiosität von postsowjetischen Jüdinnen und Juden gibt, ohne sich weitergehend dafür zu interessieren, welche Geschichte Jüdinnen und Juden in der Sowjetunion hatten. Und das war eine von säkularen jüdischen Traditionen, zum Teil auch von heimlich untergründig fortgeführten religiösen Traditionen, aber für die Mehrheit müssen wir von der Säkularisierung sprechen, die zum Teil natürlich auf einer Unterdrückung der Religion bestand, zum Teil aber auch aus einem sozialen Aufstiegsprozess entstand und daraus, dass diese Menschen in der Sowjetunion Teil der Mittelschichten sein wollten und das Religiöse eben auch an Bedeutung verloren hatte, wie wir das auch für amerikanische Jüdinnen und Juden nachzeichnen können oder für israelische, säkulare jüdische Traditionen, bei denen das kein Problem ist, aber in dem deutschen Diskurs, wenn wir über Jüdinnen und Juden sprechen, über die postsowjetischen Jüdinnen und Juden sprechen, gibt es immer, Sie haben das ja gerade erwähnt oder beschrieben, diesen Blick auf die, dass sie nicht religiös genug sind. Und das finde ich, zeigt sich auch in den Wohnungen, dass in den Wohnungen einerseits ein alltäglicher Bezug auf Jüdisches sich in kleinen Gegenständen findet, aber eben nicht ausgestellt. Also Wohnungen sind ja keine Migrations- oder Identitätsmuseen, sondern Orte, an denen man lebt. Und tatsächlich spielen Fragen von Religion oder Zugehörigkeit im Alltag ja eine eher untergeordnete Rolle. Und es ist eher der Blick der Mehrheitsgesellschaft, der Menschen, die in Deutschland wohnen, die zum Teil gut in Deutschland wohnen, die zugleich aber gerade als Mittelschichten Rassismus erleben. Da geht es nicht um eine grundsätzliche kulturelle Differenz, sondern es geht so um Fragen von gutem Geschmack. Und der wird russischsprachigen Migrantinnen häufig aberkannt. Beziehungsweise gelten sie häufig als geschmacklos, als Menschen, die billig konsumieren, die zu sehr an materialistischen Dingen interessiert sind, die geschmacklos folkloristisch sich einrichten, die zu viel Gold tragen. Und das ist spannend, weil es uns zeigt, dass in der deutschen sehr diversen Migrationsgesellschaft Frage von Klasse und von gutem Geschmack so Felder der Aushandlung sind, über die sich Migrantinnen positionieren.
Absolut. Ich erinnere mich an die erste Einrichtung, die wir in unserer ersten deutschen Wohnung hatten. Sie stammte zum Teil vom Sperrmüll. Das war so Gelsenkirchener Barockwand, in die wir natürlich stolz all das gestellt haben, was wir mitgebracht haben. Und das war tatsächlich dieser bohemische Kristall. Und irgendwann haben wir festgestellt, oh mein Gott, das ist alles so russisch, und haben all das verbannt. Und jetzt, wenn man in die Wohnung von meinen Eltern reinkommt, sie unterscheidet sich überhaupt nicht von einer deutschen Durchschnittswohnung, und der böhmische Kristall ist in die untersten Schubladen der modernen Küche verbannt. Mhm. Genau, und so, glaube ich, findet die Wandlung statt, indem man sich unterbewusst an diese Anforderungen, deutschen Anforderungen, die impliziert sind, anpasst.
Aber ich glaube, ich würde Ihnen darüber widersprechen. Ich glaube nicht, dass es die deutschen Anforderungen sind, an die man sich da anpasst, sondern es sind zum einen mitgebrachte Vorstellungen von gutem Leben,
ja,
und davon, was Klasse, guter Geschmack ist, die sich verändern. Auf der Ebene meiner privaten Wohnung, es hat sich dann eher der Geschmack der Menschen verändert. Und das ist ja total spannend, dass solange ich irgendwo, wenn ich irgendwo länger lebe, sich mein Geschmack verändert. Das widerspricht ja ein bisschen dieser Vorstellung von kultureller Identität oder Zugehörigkeit, die wir manchmal haben.
Diese Geschmacksveränderung, ist das vielleicht sogar das Zeichen der Integration, das ultimative Zeichen?
Ich finde es total interessant, dass, also es ist ja ein ganz normaler Prozess und für mich auch das Spannende am Wohnen. Ich glaube, dass der Begriff der Integration, der sehr dominant in der deutschen Migrationsdebatte ist, uns da überhaupt nicht weiterhilft. Also wir sehen ja auch an der Gruppe russischsprachiger Jüdinnen und Juden, die und der Russlanddeutschen, die als gut integriert gelten, aber man eben weiterhin Migrantin bleibt. Also wenn wir zurückdenken an die 90er Jahre, in denen es gab diese Vorstellung, dass diese Menschen ausnahmsweise kommen durften, und es zeigte sich auch darin, dass man ihnen wohlwollender begegnete, dass sie willkommener waren als andere. Das kippte dann aber ganz schnell, und dann war der Vorwurf gegenüber diesen Gruppen, dass sie nur wegen des besseren Lebens nach Deutschland kamen, dass sie nicht hierher kamen, um jüdisch oder deutsch zu sein, sondern um hier besser zu leben. Sie haben ja am Anfang diesen Begriff des Wirtschaftsmigranten oder Wirtschaftsflüchtlings erwähnt. Und das ist ja eine sehr spezifisch deutsche Besonderheit, dass es überhaupt ein Problem ist, dass Menschen aus ökonomischen Gründen migrieren. Als Migrationsforscherin kann ich Ihnen sagen, jede Migrantin, jede geflüchtete Person möchte wie jede andere sesshafte Person gerne ein besseres Leben haben.
Vielen Dank, Daria Klingenberg. Ihr Buch Materialismus und Melancholie ist beim Campus Verlag erschienen und kostet 34,50 Euro. Und jetzt schauen wir in die Stadt, die die Heimat für viele hier lebende ukrainische Juden sind oder war. Sie war die jüdischste Stadt der Sowjetunion, die Perle am Schwarzen Meer, die Hauptstadt des Humors, die multikulturelle Hafenstadt und die Heldenstadt Odessa. In den 90er Jahren sind viele Juden weggezogen, die Stadt ist verarmt, die Balkone der alten, vermoderten Jugendstilhäuser drohen jede Minute unter dem Gewicht der Pflanzen einzustürzen und Passanten auf den Kopf zu fallen. Und jetzt fallen dort Raketen vom Himmel. Und trotzdem gibt es da noch genug Schönheit, Lebensfreude, Hafenstadt-Flair und jüdische Kultur. Zu ihr gehören auch Kommuna Lux, eine Klezmerband aus Odessa, die dem Verfall und jetzt auch dem Krieg trotzt, unter Bomben probt und jetzt durch Deutschland tourt. Sie spielen Odessita Klezmer, eine Mischung aus der jüdischen Musik und dem sowjetischen Chanson, einem unfassbar beliebten russischen Musikgenre, das in Odessa geboren wurde. Ich habe mit dem künstlerischen Leiter der Gruppe Wladimir Gitin gesprochen und ihn gefragt, wie geht es Ihnen, wie kann man während des Krieges so fröhliche, lustige Musik spielen?
Конечно же, в начале войны.
Die ersten paar Wochen des Krieges waren wir bei unseren Familien und haben versucht, uns nützlich zu machen, haben unsere Hilfe bei der Territorialverteidigung angeboten. Nach einem Monat kamen wir nach Odessa zurück und haben versucht, durch unsere Musik den Menschen zu helfen. Wir haben einen Keller in einem Restaurant bekommen, in dem wir sicher proben konnten, und das wurde zu unserem Hauptquartier. Das Hauptziel unserer Tour ist es, Geld für die Opfer des Krieges in der Ukraine zu sammeln. Wir spielen fröhliche, lebensbejahende Musik. Einerseits ist uns bewusst, dass es auf den ersten Blick nicht der schrecklichen Stimmung im Land entspricht, aber wenn wir spielen, dann merken wir, dass es doch ganz anders aufgenommen wird. Wir haben auch bewegende und patriotische Lieder ins Programm aufgenommen, die jetzt eine ganz besondere Wirkung erhalten. Andererseits können die Menschen nicht weiter kämpfen und weiter leben, wenn sie nur Angst, Trauer und Sorgen leiden. Und wir können und müssen die Menschen aufheitern, ihnen positive Emotionen schenken. Wir machen das für den Kampfgeist. Und jetzt spielen wir auch für das westliche Publikum. Im Endeffekt machen wir das, was wir am besten können. Das ist unser Beitrag für die Ukraine. Und glauben Sie mir, es ist gar nicht so einfach, täglich auf die Bühne zu gehen und fröhliche Lieder zu singen. Aber wir denken immer daran, warum wir das tun. Den Menschen unsere Botschaft und unsere Energie zu geben und sie damit daran teilhaben zu lassen, was bei uns im Land passiert.
Sie sind eine jüdische, primär russischsprachige und russisch singende Band. Was halten Sie von den offiziellen Gründen dieses Krieges, der Entnazifizierung der Ukraine? Haben Sie bei Ihren Auftritten oder sonst Antisemitismus erlebt?
Вы знаете, в нашем коллективе на самом деле еврей лишь я один.
Ich bin der einzige Jude bei uns in der Band. Wir sind schon 8 Jahre zusammen und haben viel vor unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Kontexten gespielt. Wir haben kein einziges Mal Antisemitismus oder Rassismus erlebt. Was die russische Sprache angeht, da gibt es bestimmt hier und da Probleme. In der Westukraine kriegt man schon mal eine Anerkennung, wenn man Russisch spricht. Aber weit von irgendwelchem Fanatismus oder Nationalismus entfernt. Deswegen kann ich als russischsprachiger Jude nicht nachvollziehen, wie man von einer Entnazifizierung des Landes sprechen, geschweige denn einen Krieg deswegen anfangen kann. Man muss uns vor niemandem retten. Zumindest in unserem Kreis haben wir nie Antisemitismus oder Nationalismus erlebt. Klar, wie in jedem Land gibt es hier unterschiedliche Menschen und Stimmungen, aber im Großen und Ganzen ist hier alles in Ordnung.
Odessa war in der Sowjetunion auch die Hauptstadt des Humors und Odessita sind ja dafür berühmt, dass sie sogar in den schlimmsten Situationen lachen und Witze machen. Wie ist das jetzt?
Да как? Конечно же, это прекрасно.
Es ist wie immer, wie denn sonst? Und das ist natürlich wunderbar. Wir geben allen ein Beispiel, wie man alle Schwierigkeiten bewältigt und trotzdem positiv bleibt und dabei ein Gefühl erzeugt, dass alle zusammen sind, stark sind, leben wollen und verstehen, wofür wir kämpfen. Mit dieser positiven Energie stecken die Odessita uns an und wir wiederum unser Publikum.
И таким образом происходит жизнь, происходит нечто, за что, что хочется сохранить, за что хочется бороться до конца.
Was ist das Besondere am Klezmer aus Odessa und speziell an Ihrem Sound? Das ist ja schon ganz anders als das, was die meisten Deutschen unter Klezmer sich vorstellen.
Что же касается особенностей нашего стиля, который мы исполняем и который мы назвали как Одесса Гангста Фолк.
Wir nennen unseren Stil Odessa Gangster Folk. Wir verwenden alle musikalischen Einflüsse, die es in Odessa gab. Odessiter Chanson, Klezmer-Melodien, jüdische Lieder, das macht unseren Stil aus. Ich glaube, das Besondere an uns ist vielleicht diese Rock'n'Roll-Stimmung, in der wir das Ganze spielen. Wenn wir jüdische Songs spielen, sagen wir Havanagila, geben wir ihnen ein modernes Gewand. Wir mischen sogar elektronische Musik bei. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Richtungen. Klassische Musik, Jazz, Folk, Klezmer. Und jeder bringt seine besondere Note und seine Ideen mit. Wir versuchen, unseren Platz in der Odessiter Geschichte zu finden. Gleichzeitig gibt es viele Songs, die wir sehr traditionell und pur spielen. Wenn wir auf Klezmer-Festivals auftreten, dann kommen oft die Leute zu uns und sagen, dass wir einige Songs so ursprünglich und traditionell performen, wie sie das noch nie von reinen Klezmer-Bands gehört haben.
Die Klezmer-Band Comuna Lux aus Odessa ist gerade in Deutschland unterwegs. Am 16. Juli spielen sie in Burghausen, am 21. Juli in Leipzig, am 23. Juli in Koblenz und am 24. Juli in Wetzlar. Und ich habe mit Wladimir Gitin, dem künstlerischen Leiter, gesprochen.